Das ist wirklich so eine Situation. Da muss ich sagen, Thomas Wagner hat mir jetzt über 70 Minuten, er hat kein gutes Spiel gemacht. Und dann kommt er aber seiner Joker-Rolle gerecht, netzt ein und macht wirklich alles in diesem Podcast richtig. Also ich muss sagen, ja, also die Joker-Rolle, also deine Rolle hast du ja, ne, auch in diesem Podcast. Und was soll ich sagen? Das ist alles
ja, gut gelaufen. Aber findest du, dass ich vorher 70 Minuten nicht gut agiert habe? Also man muss jetzt gerade mal ganz kurz die Geschichte hier erzählen, wo ich jetzt gerade bin. Es ist Sonntagabend, wir haben 20.30 Uhr. Ich sitze in unserem Mobil, wo Sky und auch die Kollegen von The Zone sich ja schön machen, schminken lassen, was auch immer. Und sitze hier praktisch in so einer Art Abstellkammer. Über mir fliegen die Flieger. Spiel ist gerade vorbei. Gerade eben noch mit Mario Götze gesprochen. Und jetzt habe ich dich, also frag dich, Ostern baut sich bei mir höhepunktsmäßig auf, aber ich finde nicht, dass 70 Minuten gar nichts war, sondern um auf dein geliebtes weißes Ballett zu kommen, das war vorher schon ganz ordentlich, werden wir gleich drüber sprechen.
Wer das alles gekonnt wegmoderieren kann, wenn ich aber auf Julian Nagelsmann eigentlich nochmal hinaus will, der braucht vor allen Dingen, und wenn er dann in den Katakomben, ja, ja. Wenn er dann in den Katakomben sitzt, des Frankfurter Waldstadions und Mario Götze gerade noch interviewt hat und jetzt in diesem Podcast drin ist, ich tu mir furchtbar leid, liebe Freunde da draußen, dann brauchst du auf jeden Fall eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, und du bist natürlich noch so unter Adrenalin, das ist natürlich sonnenklar, dass wir eigentlich das Pferd von vorne nochmal aufzäumen müssen, denn wir haben ja schon relativ lange nicht miteinander gesprochen. Und diese ganze Geschichte rund um die Nationalmannschaft, rund um Ghana, rund um Dennis Undav, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze davor, bevor wir dann wirklich auf den Bundesligaspieltag einkommen. Du bist ja quasi im Moment noch richtig warm gelaufen. Nein, nicht warm gelaufen, heiß gelaufen.
ja, zu Dennis Undav. Also ich meine, ich glaube, das Spiel gegen Ghana selber ist relativ schnell erzählt. Das war okay. Ich glaube, gegen die Schweiz, das war ein Ausrufezeichen. Das haben wir ja alles hier auch letzten Montag besprochen. Man muss sagen, ich fand die Aussagen und die mediale Präsenz und das, was alles als Output vom Bundestrainer kam, fand ich schon sehr unglücklich, muss ich sagen. Ein Thema ist aufgemacht worden, das uns sicherlich bis zum Turnier beschäftigen wird. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ein Bundestrainer eine Figur abgibt oder beziehungsweise den Anschein erweckt, dass es ihm am liebsten gewesen wäre, wenn dieses Tor nicht gezählt hätte von Dennis Undav, dann läuft irgendwas schon richtig schief. Das muss man mal ganz klar festhalten. Ich habe das nicht verstanden, wie er ihn abgekanzelt hat und kann mich auch nicht daran erinnern in der Vergangenheit, dass ein Spieler so abgebaut wurde, der trotzdem im Kader stehen soll für die WM.
Vor allen Dingen, wo ist das Problem, vielleicht einfach von vornherein zu sagen, es ist nicht irgendwie mein Spielertyp. Warum kann er nicht innerhalb der Mannschaft vielleicht einfach auch erstmal nach diesen unglücklichen Aussagen, nach dieser unglücklichen Pressekonferenz, vielleicht dann doch die Mannschaft nochmal informieren und vielleicht ihnen auch nochmal seine Sicht der Dinge erklären und dann auch nach außen gehen und sich vielleicht in der Kabine entschuldigen und sich vielleicht nach außen auch entschuldigen, weil eins ist doch, finde ich, relativ klar, wenn du so führst und auch eine Mannschaft führst, dann habe ich ehrlicherweise schon sehr, sehr viele Stimmen gehört, die gesagt haben, also wenn das so weitergeht, habe ich eigentlich gar keinen richtigen Bock auf die Nationalmannschaft bei der WM. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Und was ich nicht verstehen kann, ist, warum ist Julian Nagelsmann so unsouverän in dieser Causa?
Sehr gute Punkte von dir angesprochen. Also erstmal kommt ja das Sportliche. Ne? Du kannst ja zum Beispiel als Bundestrainer sagen, es gab ja auch in der Vergangenheit Spieler, die in der Nationalmannschaft nicht gespielt haben. Martin Max hat zwei oder einen ganz kurzen Einsatz gehabt. Stefan Kießling ist nie so richtig gewürdigt worden. Fritz Walter hat als Torschützenkönig gar kein Länderspiel gemacht. Also das gibt es immer mal wieder in der Geschichte, auch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber hier kommen halt zwei Sachen zusammen. Erstens mal, finde ich, kann der Bundestrainer zum Beispiel sagen, in meiner Wunschformation spielt Woltemade oder Havertz, weil ich glaube, dass wir mit denen gegen Gegner auf Augenhöhe eine bessere Spielanlage haben. Das ist auch sein gutes Recht, das zu machen. Aber da muss er doch UNAF ganz anders mitnehmen. Ne? Da muss er doch dem sagen, pass auf Junge, genau. Du bist auf jeden Fall im Kader. Du bist mein erster Joker, wenn die anderen sich müde gelaufen haben. Es kommt vielleicht auch mal ein Spiel gegen Curaçao, wo ich dich von Anfang an bringe. Aber du bist gesetzt, du bist wichtig, weil das ist ja auch jemand, der für die Kabine, damals Thomas Müller hat ihn ja so ein bisschen geadelt. So, genau. Jetzt wird der so dermaßen, wie gesagt, abgebaut mit Sprüchen. Wie viel Ballkontakte hatte der? Der hat nicht gut gespielt. Naja, den würde er hinten nicht mehr reinmachen, wenn er 70 Minuten schon in den Knochen hat, was übrigens durch alle statistischen Daten in der Bundesliga und in der Europa League widerlegt wird. Und er macht fast so den Eindruck, okay, wenn der UNAF, Testosteron gesteuert nach dem Spiel oder Adrenalin schwanger, sagt, ja, vielleicht kann ich an meiner Rolle noch was ändern. Der hat das Rollenverständnis nicht verstanden. Also das ist so schlecht kommuniziert, wie du sagst, wo man so fast sich abdreht und denkt, was ist mit dem Bundestrainer los? Und mir macht er so den Eindruck, dass er genervt ist von der Ignoranz oder Dummheit der Journalisten, die dauernd diesen UNAF fordern. Mein Gott, haben die mein System nicht verstanden? Und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na, er hat auch er macht den Anschein, als ob er auf UNAF auch keinen Bock hat. Also genau. Wirklich als sowohl als Typen, als Spieler, genau. Als Mensch, so wie er sich verhält, baut Druck auf in der Öffentlichkeit, sagte ja auch, naja, wenn er sich so weit aus dem Fenster lehnt, dann muss er den Druck halt auch raushalten. Ja, wünsche ich ihm viel Spaß dabei. Also das ist ja dann nochmal hinterhergetreten, wo du dir wirklich die Frage stellst, also wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann ist das doch irgendwie die höchste Stufe dessen, was ich dann zeigen kann nach außen.
Absolut, aber es ist ja so, dass im Moment Woltemade in einem absoluten Formtief drin ist, dass Havertz aus einer Verletzung kommt und du kannst ja eigentlich froh sein, dass du jemanden hast wie UNAF, der regelmäßig trifft, der scored und scored und scored. Und du kannst ja trotzdem sagen, wenn alle fit sind, pass mal auf Dennis, dann bist du bei mir nur Stürmer Nummer 3, das wird der auch verstehen. Aber du kannst doch nicht, du hast ein Heimspiel zu Hause in Stuttgart gegen Ghana, dann lass ihn doch auch anfangen. Diese Diskussion ist so unnötig. Und es ist meiner Meinung nach immer wieder, das haben wir auch schon mal besprochen, Julian Nagelsmann neigt ja auch zu einer gewissen Hybris. Der Trainer ist der Wichtigste und damals mit dem E-Roller bei den Bayern vorfahren. Ja, ich will doch nicht immer in den alten Sachen rumkramen, aber er ist sowas von schlecht beraten in dieser Causa. Er hat sich den UNAF ist ein Liebling des Fußballvolkes und den hat er sich eigentlich jetzt gefühlt zum Feind gemacht. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum, weil es ist total unnötig und UNAF ist übrigens in keiner Formkrise, sondern schießt im Moment alles kurz und klein.
So. Bin gespannt. Aber du, hey, also wenn du so jemanden hast, der dann in der 80. Minute im Achtelfinale gegen Frankreich bei der WM dann reinkommen kann, dann soll's...
Mit dem langen Fuß, ne? Weil da hat er ja noch die Kraft da, ne?
Dann hat er noch die Kraft und Leroy Sané sensationell einen Assist, den er da geleistet hat. Ohne diesen Assist wäre das Tor sowieso nie gefallen. Also,
die Vorarbeit von ich glaube, von Goretzka und Sané, das wurde ja alles viel mehr gelobt als das Tor an sich, ne?
Genau, deshalb habe ich da nochmal.
Wobei man da auch sagen muss, das würde ich auch gerne mal sagen, wir haben ja Sané nun wirklich ausgiebig behandelt, letzte Woche auch, in allen Einzelheiten, aber dass er vom eigenen Publikum ausgepfiffen wird, das finde ich auch, muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht verstehen. Denn das ist die Nationalmannschaft, wenn ich die Nationalmannschaft sehen möchte für so ein Spiel und die haben zwar ordentliche Spiele hingelegt, dann pfeife ich nicht den Spieler aus, der da reinkommt. Finde ich nicht in Ordnung.
Unwürdig, finde ich tatsächlich auch unwürdig. Du bist noch heiß. Du bist noch heiß von einem Spiel, das sich viele angesehen haben, mit Sicherheit. Wie war die Temperatur bei Mario Götze nach dem 2:2 Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln?
Der hat eigentlich, das war ein sehr nettes Interview, weil ich ihn auch gefragt habe zu seiner Vertragsverlängerung. Er wurde sehr umjubelt für die Vertragsverlängerung, was mich so, also ich habe schon mit Beifall gerechnet, aber das war richtig euphorisch, weil er hatte ja im Moment auch einen schweren Stand beim Trainer. Ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, weil aus Eintracht-Sicht war ja bei den letzten 3 Heimspielen, es gab kein Gegentor, aber nach vorne war es erschreckend wenig. Jetzt war es, finde ich, ein sehr interessanter Schlagabtausch, sehr abwechslungsreich und die Eintracht hat Akzente auch gesetzt für 2:0 und da musste das Spiel natürlich nach Hause bringen. Ja. Deshalb waren sie alle sehr enttäuscht, weil damit ist klar, Leverkusen kannst du nicht mehr einbekommen, es geht jetzt nur noch um Platz 7 und das Duell mit Freiburg. Es droht die Conference League. Das ist nichts, was man sich bei Eintracht Frankfurt wünscht. Und aus Eintracht-Sicht natürlich nach diesem Spielverlauf eine ziemliche Enttäuschung in einem geilen Fußballspiel. Es war ein richtiger Kessel. Zwischendurch gab es dann mal Support eingestellt wegen eines medizinischen Notfalls. Hoffen wir mal, dass da alles in Ordnung ist. Aber der FC hat eigentlich das gezeigt, was sie auch schon vorher unter Kwasniok gezeigt haben. Die Moral war immer intakt, das muss man sagen. Aber du musst natürlich trotzdem erstmal an 0:2 in Frankfurt zurückkommen. Also dafür Chapeau für diese Leistung vom FC.
Ja, dafür Chapeau. Aber wir beide haben es im Podcast ja auch schon gesagt. Also was soll jetzt grundlegend anders sein, wenn der Co-Trainer übernimmt? Ich glaube, die Erwartungshaltung ist, naja, bei den Fans natürlich riesengroß, ganz klar. Da ja, sieht man sich ja mehr oder weniger schon vielleicht noch doch noch in der Conference League mit diesem Trainerwechsel. Ja, du weißt doch, wie wir in Köln sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein Teil der Wahrheit, dass René Wagner / Lukas Kwasniewski gemacht hat. Also er hat vielleicht den einen oder anderen, er hat 4 Positionen gewechselt. Hussein Basic habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, war tatsächlich einfach auch relativ blass. Also alle Wechsel waren überschaubar, würde ich jetzt auch mal sagen, wenn du dann auch mal so siehst, dass El Mala sich wirklich kaputt gespielt hat. Erst dann und auch Lund einige Probleme gehabt hat. Und erst nachdem René Wagner dann umgestellt hat auf Viererkette, ging es ein bisschen mehr Stabilität drin. Aber am Ende hast du eben wieder nicht gewonnen, obwohl der FC seine Chancen hatte, sowohl vorne als auch hinten raus. Wie siehst du es jetzt? Also ich meine, Wolfsburg ist jetzt der Blockwart, also das ist ein bisschen die Lebensversicherung, haben verloren, wieder mal verloren. Dieter Hecking hat sich sehr über die Schiedsrichterleistung aufgeregt, aber trotzdem ist es für den FC sicher die sichere Bank. 6 Punkte auf jeden Fall auf den direkten Abstiegsplatz. Wie siehst du die Situation? Was sagt dir das Spiel, nachdem du Mario Götze zur Vertragsverlängerung gratuliert hast?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe es eher als guten Punkt, weil wenn du als Neuling anfängst, stellst was um und dann verlierst du direkt so ein Spiel, dann stehst du ja noch mehr unter Druck vor dem Bremen-Spiel. Ich meine, du darfst das Bremen-Spiel trotzdem nicht verlieren, das ist klar, aber du hast gezeigt, dass du das, was gut war unter Kwasniok, mit rübergerettet hast. Ich finde, sie haben eigentlich auch ganz gute Kontergelegenheiten gehabt im ersten Durchgang, über El Mala, über Ache etc. hat auch ganz gut gehalten. Ja, kannst sagen, vielleicht ist eine Fünferkette dann auch ein bisschen zu defensiv, aber du musst ja auch umstellen können. Er hat umgestellt und seine Joker haben auch gestochen. Ich finde, man hat sich auch gewehrt gegen einen Gegner hier. Ja, du hast recht, jetzt sind es 2 Siege aus 19 Spielen, aber gerade auch, weil St. Pauli vorher einen Punkt geholt hat, war das schon, in Frankfurt musste erstmal punkten. Also das ist jetzt nicht schlecht. Der Trainer macht einen, finde ich, unaufgeregten, coolen Eindruck. Und wir haben ja auch gesagt, ich glaube, dass es kommunikativ mit der Mannschaft zwischen Kwasniok und der Mannschaft nicht mehr so gut war. Und ich glaube, dass Wagner da schon einen ganz guten Anpack hat. Er betont das. Es ist für ihn eine Chance. Und die Frage, warum Kessler nicht früher reagiert, haben wir letzte Woche schon aufgeworfen. Du sagst, bringst gerade Wolfsburg ins Spiel. Da muss man aber auch sagen, Wolfsburg 6-3 gestern, das kann eine Mannschaft natürlich auch ein Stück weit demoralisieren. Es sind ja auch viele Szenen, die gegen sie gelaufen sind, aber die haben jetzt die nächsten 3 Spiele gegen Frankfurt, bei Union und gegen Gladbach. Also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Wolfsburg aus diesen 3 Spielen mal 7 oder 9 Punkte holt und dann wird es eh nochmal für alle enger. Jetzt ist die Ausgangsposition so gefühlt, okay, Heidenheim ist weg, Wolfsburg wahrscheinlich und es geht um den Relegationsplatz. Das ist du, was du jetzt ausdrückst mit dieser Hoffnung. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, denn ich habe immer noch das Gefühl, klar, der Hacking-Effekt ist jetzt auch erstmal weg, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wenn da mal ein Sieg herkommt und gegen die Eintracht halte ich das nicht für unmöglich, dass ich da vielleicht ein bisschen was lösen kann. Also ich warne alle, die da schon Wolfsburg abgeschrieben haben.
Absolut, kann das natürlich noch sein, in der Verlosung ist angeblich ja auch dieser Lukas Kwasniok bei Wolfsburg. Hältst du das für realistisch, dass der nochmal die letzten 5 Spiele da alles reinhaut und nochmal komplett den Spieß umdrehen kann, wenn dieses Gerücht dann wirklich stimmt?
Echt? Wo hast du das Gerücht her? Das hab ich überhaupt noch nie gehört.
Kannst du überall lesen.
In welchem Darknetz in Wolfsburg treibst du dich rum?
Ich habe mich mit dem VW-Vorstand getroffen und der hat gesagt, nein. Also es ist wirklich von Kicker über Bild über, ich glaube es gab Sport1, lies mal nach. Das ist auf jeden Fall zumindest mal in der Luft, ob da was dran ist. Dann dachte ich, frage ich den Experten, der jetzt in den Katakomben des Waldstadions sitzt.
Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, dass man mit Hacking jetzt das durchzieht, weil das hätte ja wirklich schon was von absoluter Parding-Aktion. Aber gut, in der Fußball-Bundesliga, um nicht abzusteigen, halte ich gar nichts für unmöglich. Ne? Aber klar ist natürlich insgesamt, St. Pauli ist jetzt 4 Punkte vor Wolfsburg. Wir haben ja drüber gesprochen, letzter Spieltag heißt das Spiel ja Millerntor St. Pauli gegen Wolfsburg. Ne? Ja. Nächste Woche spielt Köln gegen Bremen. Dann spielt Köln in St. Pauli. Gladbach bleibt auch unten hängen, wenn du gegen Heidenheim zu Hause nicht gewinnst. Das sollte auch zu einem Big Point ausgedeutet werden. Ich würde sagen, von dem wir uns verabschieden können, ist Mainz. Ich glaube, Mainz ist mit 33, also ja. Meine Rechnung war ja 4,35 brauchst du für die direkte Rechnung, also den einen Punkt werden die noch holen, vor allen Dingen die gewinnen halt im Moment auch permanent die Spiele, wobei Hoffenheim auch von einer rätselhaften Formschwäche gerade befallen wird, ne? Ich glaube, auch Augsburg ist am Ende zu stabil, die haben jetzt 32 Punkte. Auch Union 32, HSV gestern eigentlich eine sehr gute Reaktion auf das 0-1, kam sehr gut aus der Pause raus, machen das 1-1 dann diese dumme rote Karte nach einem Pfostenkopfball. Aber da würde ich jetzt auch eher sagen, zu Hause gegen Augsburg, die sind unangenehm zu spielen, ist, nimm den Punkt mit, jetzt bist du bei 31, es geht alles nicht mehr so leicht von der Hand. Aber es sind jetzt auf den Relegationsplatz 6 Punkte. Das ist nicht übermäßig viel, aber es sind 6 Punkte. Ja, und ich habe Werder zum Beispiel auch, ne? Haben wir letzte Woche gesagt, die gewinnen in Wolfsburg und zu Hause gegen Leipzig. Mein Kumpel Andi sagt immer, es gibt's gar nicht. Wir machen keine Punkte gegen die Großen in der Liga. Und das stimmt auch. Und solange das so ist, wird Werder auch weiter nach unten schauen müssen, ne?
Total, genau. Haben wir da auf jeden Fall alles abgeräumt. Wobei Gladbach, haben ein paar Mal schon drüber gesprochen. Wie sieht's jetzt aus mit Polanski? Würdest du sagen, dass da nochmal Handlungsbedarf ist? Wird Ruben Schröder da nochmal eingreifen? Also es ist ja so, dass Thomas Letsch beim Spiel Gladbach gegen Köln im Stadion war und sich das angeguckt hat. Und Schröder kennt Letsch aus Salzburg-Zeiten, also von aus dem Red Bull-Kosmos. Ist das nochmal eine Option, da nochmal kurzfristig tätig zu werden für die Gladbacher, oder würdest du sagen, das ziehen sie jetzt auch eisern mit Polanski durch bis zum bitteren Ende?
Also auch da sind es 9 Punkte bis Wolfsburg. Ich glaube, dass man mit Polanski das Ganze durchzieht. Und ich glaube, wenn er die Klasse hält, dann geht er auch mit ihm in die neue Saison. Das glaube ich schon. Gladbach hat jetzt nächste Woche spielen sie in Leipzig. Schweres Spiel, bin ich bei dir. Dann haben sie zu Hause Mainz. Das ist dann fast schon eins, wo du sagst, okay, vielleicht ist Mainz dann auch Europapokal müde. Das musst du fast ziehen, weil dann spielst du in Wolfsburg, also bei den direkten Konkurrenten. Dann hast du zu Hause Dortmund. Also das Gladbacher Restprogramm ist auch nicht so einfach. In Augsburg immer unangenehm. Und machst am letzten Spieltag, hast du zu Hause Hoffenheim, die im Moment allerdings sehr stark schwächeln, ne? Und auch da brauchst du schon 4 Punkte. Würde ich normalerweise auch sagen, dass das hinhaut. Das Ding ist einfach nur, wenn du so ein bisschen taumelst, und Gladbach taumelt ja so ein bisschen durch die Saison, ne?
Ja, dann durchaus.
Irgendwann kann dann der Moment kommen, wo irgendeiner von unten anfängt, wie verrückt zu punkten, und du sitzt nur noch und guckst da drauf. Also, ich habe schon eigentlich erwartet, dass die das Ding gestern gegen Heidenheim ziehen, weil das wären dann 32 Punkte gewesen aus einer Situation der eigenen Stärke. Ja, schon, es gab ja auch Pfiffe und so. Ich weiß es nicht. Also gibt's ja Leute, die sagen dann immer, ja, die haben sich da nicht richtig reingehangen. Das glaube ich nicht. Also da weiß schon jeder in Gladbach auch gerade, was die Stunde geschlagen hat. Ich glaube eher, dass dann so die Füße irgendwie schwer wären. Du machst ein 1-0, dann kriegst du Postwenden, das 1-1 und plötzlich liegt der Ball hinten drin. Und Heidenheim ist eben keine Mannschaft, die sich abschlachten lässt. Und dann steigt die Nervosität in dir hoch und sowas, ne? Also das ist schon ein absolutes Nervenspiel. Apropos Nervenspiel, nächste Woche halt dann Köln gegen Werder, das ist, ich sag's ja ab und zu, das ist ein 18-Punkte-Spiel, würde ich dann sagen, ne?
Definitiv, das ist es. Und ich denke schon, dass das Köln jetzt auch ein Stück weit Rückenwind hat. Ich glaube, dieses 0-2, du hast das vorhin ja auch gesagt, bin ich komplett bei dir, das musst du auch erstmal aufholen. Glaube auch, das sieht jeder, oder das hatte jeder auch, jeder Spieler und auch René Wagner dann vor der Kamera auch gesagt, dass das schon auch was ist, was super positiv ist. Da sind die dann einfach auch im Dialog gewesen vorher. Da hat sich ausgezahlt, dass sie viel miteinander gesprochen haben. Jeder hat einfach auch nochmal die Kommunikation innerhalb der Mannschaft ganz klar ein dickes Plus dran gemacht. El Maler, hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, hat ein Stück weit kommuniziert, auch mit dem Trainer, nach dem Motto, was soll ich noch tun, was soll ich noch tun? Und dann hat man aber auch irgendwie eine Lösung gefunden auf dem Platz. Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Also das heißt, da ist man im Gespräch. Und ich glaube schon, dass die Kölner jetzt mit ein bisschen Rückenwind kommen. Der Punkt hat, glaube ich, gut getan. Bremen, du kannst ja gegen Leipzig verlieren, durchaus. Bremen, ich glaube, da brennt aber auch die Hütte, ja. Also da sind die Fans total unzufrieden. Da wird es auch schon mal dann wirklich jetzt laut, auch medial. Also könnte gut sein, dass der FC dann zumindest mal wieder den berühmten Punkt holt. Also beide oder der FC spielt wahrscheinlich wieder gut und kommt dann mit einem 2-2 oder sowas zurück. So, aber dann ist halt dann schon die Frage, meine Prognose ist ja, dass gegen Bayer Leverkusen dann tatsächlich das Endspiel ist, auch für René Wagner sein könnte. In Köln, und dass man bis dahin hoffentlich, wird es kein Endspiel, genug Punkte hat. Aber es wird schwer. Es wird wirklich
schwer. Naja, also um das Thema zu dem Spiel zuzumachen, wer das Spiel gewinnt, Köln gegen Bremen, hat sehr gute Karten drin zu bleiben. Und der verliert, der hat ein Problem. Aber ob das dann direkt Endspiele wieder sind, ob du sagst, den Trainer hole ich jetzt nur 2 Spiele, das weiß ich nicht. Da musst du dann in den Köpfen drin sein, wie weit die Panik regiert. Ich würde aber ganz gern nochmal oben an die Tabelle hingehen, weil man schon sagen muss, wie muss man sich eigentlich als SC Freiburg fühlen, wenn man 80 Minuten ein überragendes Spiel macht, 2-0 führt. Und dann irgendwie hat man das Gefühl, drehen die Bayern nochmal am Rad und lassen selbst in der Woche vor dem Spiel gegen Real Madrid einfach nicht locker. Also Julian Schuster hat ja nachher die Verzweiflung aus dem Gesicht gesprochen und man kann ihn irgendwie auch verstehen, muss man ehrlich sagen. Das ist einfach, man hat das Gefühl, das gibt's doch einfach nicht. Dann lass doch jetzt wenigstens mal die anderen gewinnen. Aber diese Bayern haben eine Mentalität, die ziehen einfach durch. Das ist schon vor so einem Spiel gegen Real Madrid, muss man sagen, das nötigt mir Respekt ab.
Ja, und es sind die Jungen, also Tom Bischoff und Lennart Kahl. Das macht mir wiederum sehr, sehr große Freude. Also wir beide sind jetzt nicht die super, super Bayern-Fans. Dafür sind wir jetzt wirklich nicht bekannt.
Echt nicht?
Aber ich finde tatsächlich wirklich, das sind zwei Spiele, die begeistern mich total. Und irgendwie ist es so, wir haben ein paar Mal schon hier drüber gesprochen, ich finde es krass, dass die Bayern immer dann, wenn sie so ein bisschen angetitscht werden, so, dann hauen sie nochmal einen raus, aber ohne große Anstrengung. Das geht irgendwie so ganz lässig irgendwie vom Fuß runter. Irgendwie dann wird der Druck nochmal so ein bisschen erhöht und dann reißen sie es halt trotzdem. Und das muss doch zermürbend sein. Das muss doch wahnsinnig zermürbend sein als Julian Schuster, für den es ja auch noch um was geht. Also du hast Hoffnung, deine Mannschaft spielt gut und dann machen die so ein bisschen, keine Ahnung, jeder kriegt so eine Kelle aus dem Zaubertrunk, so nach dem Motto, erstmal nicht einschlafen, kommt nochmal 2 Cent oben drauf und dann drehen die das Spiel. Das finde ich mega frustrierend, zeigt aber auch, ich will es jetzt nicht ketzerisch machen, aber kann es sein, dass der Schongang eher am Start war, um dann sich auf das Spiel gegen Real Madrid noch so ein bisschen warm zu spielen? Also in der ureigenen Arroganz der Bayern, da vielleicht, oder ist das zu viel der Romantik und zu viel der
Strategie? Das hatte mit Arroganz wenig zu tun. Und da muss man jetzt auch mal wirklich sagen, also ich bin ja nun wirklich nicht verdächtig, hier die Bayern irgendwie schützen zu wollen, aber dass du als Spieler von einem Spiel gegen Real Madrid in der Champions League, dass du da vielleicht auch mal unbewusst bei 9 Punkten Vorsprung in der Liga einen Gang rausnimmst. Das ist völlig legitim, das ist völlig okay. Dazu hat Harry Kane gefehlt, ne, der wurde ja geschont. Dann hat jemand wie Guerrero hat einfach eine Chance bekommen. So, und Manuel Neuer hat zumindest bei einem Tor oder vielleicht bei beiden auch nicht besonders gut ausgesehen. Das kommt dann alles zusammen. Aber da kannst du auch so ein Spiel mal verlieren oder machst eine Energieleistung und machst ein 2-2 und lässt dann einfach sein. Aber sie lassen halt nicht sein. Das haben sie jetzt auch 100 Treffer. Ich gehe mal davon aus, dass sie nächste Woche dann den Rekord knacken. Also bei allem, was wir gesagt haben, es ist gar kein Wunder, dass die Bayern Meister werden. Die sind wirtschaftlich so weit enteilt. Die Bundesliga ist langweilig, aber so ein Spiel dann so zu drehen, jetzt 3 Tage vor Madrid, das muss man dann auch einfach mal sagen, das muss man dann auch im Ahnen erkennen, das ist einfach stark. Bischoff mit einer Top-Schusstechnik und du siehst auch bei der Freude von Karl, wie du sagst, die Jungs, die marschieren natürlich dann, für die ist jedes Bundesligaspiel eben halt noch was Besonderes, ne? Was mich aber auch mal interessieren würde. Achso,
ja.
Entschuldigung.
Nee, sag du, alles gut. Nee.
Weil ich wollte auf das Spiel Stuttgart gegen Dortmund gehen.
Ich auch.
Das ja eigentlich ein bisschen grotesk war, weil mit dem ersten Torschuss geht der BVB in der Nachspielzeit in Führung. Gewinnt 2-0. Stuttgart eigentlich die bessere Mannschaft, ohne die ganz großen Chancen rauszuspielen. Was ich nur finde, was gerade jetzt so ein bisschen Überhand nimmt, ich weiß nicht, fandest du den Jubel von Dortmund so schlimm, dass da die Stuttgarter in den Innenraum müssen, die aus der Cannstatter Kurve? Also ich glaube, Adeyemi wollte ein bisschen nachmachen, den Jubel von Undav mit Finger auf dem im Mund und so. Und dann stehen dann 50, 60 Leute plötzlich an der Bande da. Also ich muss ehrlich sagen, ja, man kann sagen, man muss auch nicht so jubeln. Ich will da jetzt auch niemanden in Schutz nehmen von den Spielern. Aber das war jetzt nicht so provokant, dass du das Gefühl hast, okay, da müssen jetzt direkt welche über den Zaun und auf den Platz laufen. Also verstehe ich nicht so ganz.
Also sagen wir es so, du bist die Gastmannschaft. Du weißt aber auch, dass Adeyemi schon auch immer mal wieder umstritten ist und auch in dem, was er so tut, nicht nur spielerisch, sondern auch neben dem Platz. Und da würde ich dann schon sagen, so, das ist dann so eine Reizfigur und da muss man, finde ich, schon auch ein bisschen ein Gespür haben dafür, dass man das vielleicht dann doch eher nicht macht. Das hat auch ein bisschen was mit Fairplay zu tun und auch Erwachsensein zu tun und wir kommen da vielleicht, müssen da nachher nochmal drauf kommen, überhaupt generell, wie ist das denn eigentlich mit Fans oder mit mit aktiver Fanszene auf dem Rasen dann. Finde ich, da ist halt dann irgendwie auch wirklich das Ende der Veranstaltung längst erreicht. Da hat einfach niemand was auf dem Rasen zu suchen. Also es hat so zwei
Teile. Das meinte ich ja. Ich meinte, du musst als Adeyemi nicht unbedingt da jubeln, aber er schießt das Tor nun mal vor der Stuttgarter Kurve. Ich finde, so ein bisschen Emotionen gehören auch mal dazu. Er will diesen UNDAF-Jubel ein bisschen aus dem Hinspiel imitieren. UNDAF hat dann aber erklärt, ich bin aber zu unserer Kurve gelaufen. Alles richtig. Ich verstehe auch, dass der ausgepfiffen wird und dass du als Spieler vielleicht sagst, hey, was soll das denn und so. Verstehe ich alles, das gehört alles dazu. Aber dass ein Jubel, der für mich jetzt noch nicht mal über die Maßen provokant war, dazu führt, dass dann 50 von den schweren Jungs da praktisch an der Außenlinie stehen, das ist mir einfach alles ein bisschen zu viel. Also ich finde Emotionen im Fußball gut, aber es kann doch nicht sein, und wir kommen ja gleich noch auf das Spiel in Dresden, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Worüber reden wir denn eigentlich mittlerweile?
Nee, wir reden darüber, dass ist auch, also guck mal, also ich mach's jetzt mal ein bisschen philosophisch, aber es ist ja schon auch Teil der Wahrheit, dass ein Fußballstadion auch ein Stück weit zumindest ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und ich glaube, dass ein Fußballstadion war immer auch ein Katalysator für die Gesellschaft und auch, hat doch was gezeigt, war ein Spiegel. Und das ist da, kommt da jetzt zum Vorschein. Also ich glaube, die Frustration ist sehr hoch. Der Katalysator muss dann irgendwie auch bedient werden, dann müssen die Emotionen auch raus und dann passiert sowas. Und ich bin weit, weit, weit entfernt davon zu sagen, dass das so okay ist. Ganz im Gegenteil. Aber es zeigt auch, wo wir stehen in diesen Zeiten. Wir stehen auch schon da, dass Menschen dünnhäutig sind, dass Menschen auch gefrustet sind. Und ich will es jetzt nicht zu philosophisch machen, aber darüber muss man sich, glaube ich, auch ein Stück weit Gedanken machen. Da können wir auch gleich mal die Brücke dann bauen. Und was ja augenscheinlich wirklich so ist, man hat noch kein richtiges Mittel gefunden, wie man mit der aktiven Fanszene im einen oder anderen Verein umgeht. Und das finde ich im Jahr 2026 höchst bedenklich, dass man sich da nicht irgendeiner Form Wege gesucht hat, die greifen, damit genau solche Szenen, wie wir sie dann, du hast es angesprochen, in Dresden gesehen haben, dass wir die eben nicht sehen. Und das macht mich ein Stück weit fassungslos, weil es muss möglich sein, hier Lösungen zu finden. Muss.
So, also ich will nur eins damit sagen. Spiegel der Gesellschaft, bin ich bei dir. Ich finde, dass die vollen Stadien, in den größten Teilen ist es ja so, dass das geil ist, dass die Fußball auch eine gewisse hitzige Atmosphäre dazu gehört und dass auf dem Platz man sich auch vielleicht mal was sagt, was man eben im Alltag nicht sagen würde. Und es gibt vielleicht auch einen Fangesang, der auch ein bisschen derbe ist und am Rande des Geschmacks. Das gehört alles dazu. Also wir sind hier auch nicht päpstlicher als der Papst. Aber ich habe so das Gefühl, dass im Zuge dessen, boah, wir machen das Stadion voll, wir haben so eine geile Choreo, wir haben so eine geile Stimmung, selbst die Engländer beneiden uns darüber. Wir Fans haben jetzt auch, sind auch ein Machtfaktor. Sind sie natürlich auch, wenn sie ihre Mannschaft unterstützen. Aber das wie selbstverständlich, wir hatten das Thema vor 4 Wochen, die Bremer dürfen nicht in ihre Kurve, weil irgendeiner sagt, geht zurück. Obwohl ich nicht sagen kann, dass Bremen sich hat hängen lassen. Klar, dann hieß es nachher, das waren Absprachen, wenn die Jungen unzufrieden sind und die, bevor sie die Mannschaft auspfeifen, dann geben wir euch ein Zeichen, kommt gar nicht dahin. Gestern in Stuttgart steht, weil sie provoziert sind, stehen die Leute da. Ich war gestern in der 3. Liga bei Essen gegen Duisburg. Was für 2 geile Traditionsvereine. Da gibt's eine Choreo von Rot-Weiß Essen mit einer Aufschrift Schlachthof Hafenstraße und einem abgetrennten Zebrakopf. Ist für mich über jeden guten Geschmack. Wir hatten das vor im letzten Jahr mal irgendwann mit Köln gegen Düsseldorf. Du erinnerst dich auch mit diesem Messer. Mit
Fortuna.
Und dann frage ich gestern auch noch den Vorstandsvorsitzenden von Essen, wie finden Sie denn das Plakat ihrer Fans? Und dann sagt er, ja, wir halten es hier immer so, wir reden erst mit den Fans und dann über die Fans. Nee, da muss man auch mal ganz ehrlich den Arsch in der Hose haben zu sagen. Also wir haben tolle Fans, die uns toll unterstützen, aber das ist mir auch einer drüber, da werden wir drüber reden. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass viele der Verantwortlichen in den Vereinen teilweise auch Angst haben, überhaupt sowas mal öffentlich zu sagen. Ja. Weil auch irgendeine Machtposition da ist. Und nochmal, wir sind hier keine Moralisten, aber das kann uns doch allen nicht gefallen, dass so ein Plakat hochgezogen wird oder dass da gestern in Dresden irgendwie 150 Leute im Innenraum laufen und sich selber beschießen. Was ist denn, wenn du mit deinem Kind da bist und da geht mal so ein Böller weg? Das ist ja Wahnsinn. Und am Ende stehen wir dann immer alle da und sagen so, ja, man kann keine Kollektivstrafen aussprechen und dann sagst du irgendwie so, wir sind machtlos. Ja, ich glaube auch, dass viele machtlos einfach sind. Wie willst du es denn machen? Polizei ist auch da, aber so kann es ja nicht weitergehen. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Also, ganz konkret ist bei dem Spiel Dynamo Dresden gegen Hertha BSC, da war es ja angeblich so, dass eine Hertha-Fahne geklaut wurde, die angezündet wurde und dann ging die wilde Fahrt los. Und dann sind angeblich erstmal Berliner Ultras auf den Platz gegangen. Dann gab es welche von Dynamo Dresden, die das Ganze ganz schön gerne und Wolle genommen haben. Die Polizeihundertschaft ging dann dazwischen, hat das Ganze geklärt. Aber da war es ja schon passiert, genau das, was du gesagt hast. Furchtbare Szenen, dass man dann wirklich gezielt in die Menschenmenge mit Feuerwerkskörpern geschossen hat und. Das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden und habe auch vor allen Dingen nicht verstanden, dass der DFB da nicht deutlicher geworden ist, dass es da nicht viel deutlichere Stimmen gab. Da hat man natürlich gesagt, das ist eine Schande für den Fußball. Leitl hat das gesagt. Aber da fehlen mir in der Tat, genauso wie du das gesagt hast, da fehlen mir auch die Eier, dass sich jemand hinstellt und sagt, das müssen wir nachverfolgen, das müssen wir bestrafen, da müssen wir tatsächlich jetzt Wege finden, damit sowas nicht nochmal passiert. Das ist ja wirklich eine Qualität, die in Richtung Körperverletzung geht und wo, naja, insgesamt, lass es 150 Menschen gewesen sein, ein komplettes Spiel auseinandergebracht haben und für eine Gefahr im Stadion gesorgt haben. Stark fand ich die Rolle des Schiedsrichters, dass er da tatsächlich dann nochmal halt weiterspielen lassen hat, sicher auch nochmal zur Deeskalation garantiert noch einiges beigetragen. Aber es hat eine Qualität, wo ich wirklich fassungslos bin und macht mich traurig und es ist halt einfach auch für den Fußball unwürdig.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der DFB jetzt direkt heute da was sagen muss. Du musst ja auch erstmal Sachen aufarbeiten. Aber wir haben ja ein Problem, das einfach schwelt. Es passiert mal was, dann passiert mal eine Zeit lang wieder nichts. Dann siehst du so Szenen wie gestern und dann gibt's wieder diese Frontenbildung. Auf der einen Seite die Fans, die sagen, ich möchte keine personalisierte Eintrittskarte. Auf der anderen Seite die Polizei, die sagt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, damit die ganzen Dinger nicht reingeschmuggelt werden. Es hat sich ja auch alles verselbstständigt. Die aktive Fanszene hat teilweise Räume im Stadion, da darf kein anderer rein. Dann sind Ordner, die sind ins Stadion geschleust, die sind bezahlt, die haben auch was mit denen zu tun. Das gibt's ja auch im Stadion, dass die praktisch dann noch die mit durchlassen mit dem ganzen Zeug und sowas. Also du scheinst dem Ganzen ja nicht handhaben zu werden. Und so geil ich die Stimmung im Stadion finde, so muss ich mir dann doch die Frage stellen, es kann ja nicht so weitergehen. Also irgendwann, ich bin zum Beispiel der Meinung, bei Pyro, jedes Mal sagt der Stadionsprecher, Pyro darf nicht eingebracht werden, es gibt Strafen und sowas, wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, es ist noch nie was passiert mit Pyro im deutschen Stadion, zum Glück, weil ich glaube, dass die Pyros in der Hand haben, damit auch verantwortlich umgehen. Damit sage ich nicht, ich möchte, dass das alles frei gemacht wird, nur da wird immer wieder angemahnt und da ist aber noch nichts passiert. Und bei dem anderen habe ich entweder manchmal das Gefühl, das habe ich gerade eben gesagt, dass die Vereine schon wissen, wer dahinter steckt, aber selbst Angst davor haben, das kann ich auch ein Stück weit teilweise nachvollziehen. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Also eigentlich gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst irgendwann, pass mal auf, jetzt ist Schluss. Nochmal so ein Vorfall. Beide werden mit Punktabzug bestraft. Beim nächsten Mal gibt es irgendwann einen Zwangsabstieg. Damit würdest du allerdings wirklich eine Kollektivstrafe ausüben gegen Unbeteiligte, gegen Menschen, die ganz friedlich ins Stadion gehen. Oder aber du kriegst es wirklich raus mit Kameras, mit Sitzplätzen, wer da fehlt, wer die Einzelnen sind und die Vereine stellen die in Regress. Bis es ans Ende auch ihrer finanziellen Mittel irgendwie geht, dass du wirklich ganz gezielt sie rausholst. Ist auch nicht einfach, weil natürlich die große Masse oft das Ganze auch schützt. Aber dass die Selbstreinigungskräfte da noch funktionieren, die Hoffnung habe ich langsam aufgegeben. Und das sind ja gestern Bilder, wirklich. Also da, man will ja nicht übertreiben. Wie willst du das denn deinem Kind erklären, wenn du mit dem Kind im Stadion bist? Das ist ja krank, was da gestern auf dem Platz passiert ist.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Was ja ein Riesenproblem ist, um das noch so ein bisschen aufzurunden, ist doch letztendlich, dass die Verantwortlichen immer noch auf einem Ross teilweise unterwegs sind, das deutlich höher ist und gar keinen Bock haben, sich auch mit den Redelsführern zu unterhalten. Naja, also ich kann es dir zumindest mal jetzt ad hoc von 4-5 Vereinen sagen, wo ich sehr deutlich und klar immer wieder den Hinweis gekriegt habe, ja, also mit solchen Leuten kannst du doch überhaupt nicht reden, es macht gar keinen Sinn, weil das probieren wir schon oder das haben andere auch schon vor uns probiert, das ist einfach Quatsch, weil das irgendwie Leute sind, mit denen man kein Wort reden kann im Sinne von konstruktiver Kritik und wie wir eine Lösung finden. Das ist schon auch Teil der Wahrheit. Es gibt natürlich auch welche, die sich damit auseinandersetzen. Logischerweise werden da auch Fanbeauftragte zur Verfügung gestellt, Schnittmengen gesucht, an einen Tisch geholt und so weiter und so fort. Aber am Ende ist und bleibt es, und das ist das Problem, eine Subkultur. Das ist auch so. Und die sind halt einfach wahnsinnig gut organisiert. Und viele sagen halt oder haben zumindest die Einstellung, es ist unser Verein. Der gehört
ja,
uns.
Ja, und dazu kommt, ja, guck nach Italien, da sind ja teilweise die, ich will jetzt ja nicht mal diese Unterscheidung in dieser Subkultur, hast du vollkommen richtig diesen Begriff gebracht. Es gibt Ultras, die machen auch viele gute Sachen, da gibt's ja gar keine Frage, die sammeln für Bedürftige in der Weihnachtszeit, dann gibt's Hooligans, die sich vielleicht wirklich schlagen wollen, aber da war es ja teilweise so in Italien, dass die auch die Kartenkontingente verwaltet haben, dass die teilweise auch die Präsidenten eingesetzt haben, nach ihrem Gutdünken, also du wirst nur dann Präsident, wenn du nach unserer Pfeife tanzt und sowas. Und ich glaube, das hat mittlerweile eine Dimension erreicht und da finde ich es auch nicht, finde ich jetzt auch nicht Beifall heischen oder billige Punkte machen, wenn dann die Innenminister irgendwann sagen, das geht so nicht mehr weiter. So, und wir warten irgendwie immer und sagen dann irgendwie so, ja gut, jetzt war es gestern in Dresden. Übrigens, by the way, es gab eine Gedenkminute für die Dresden-Legende Kreiche, Hansi Kreiche, ne? Und ich meine, nach 20 Minuten, wo war da noch irgendwas Würdiges oder Gedenkmäßiges? Das war einfach nur Scheiße. Und ich will damit auch sagen, ich bin jetzt hier nicht derjenige, der hier eine Patentlösung hat. Aber ich empfinde es schon so, dass wir an einem Punkt sind, wo wir einfach so nicht mehr weitermachen können, ohne dass ich jetzt direkt hier eine Lösung hinlegen kann.
Ich habe auch keine Königslösung, aber ich habe neulich mal in einem Gespräch gesagt, es wäre schon ganz gut, wenn Ikonen aus der Ultraszene, wenn man sie identifizieren kann, die schlau sind, die klug sind, die Weitsicht haben und so weiter, dass man sie wirklich aktiv in den Verein einbindet, vielleicht sogar teilhaben lässt im Vorstand. Brauchst aber auch das entsprechende Profil dazu. Ich glaube, nur so geht es. Wir können es ja nicht mehr wegreden und das sollte auch nicht so sein. Und man kann, glaube ich, auch schwer sagen, die Ultras, die Hooligans, die aktive Fanszene, was ist das schon? Also ich glaube, du musst dann differenzieren. Und die Einbindung ist, glaube ich, unter anderem ein Schlüssel. Die Frage ist eben nur, da komme ich jetzt nochmal eben an den Punkt zurück, du musst die richtigen finden, die müssen auch Bock haben darauf. Und dann ist das mal der erste Schritt. Ich glaube, reden hilft immer, ein guter Weg der Kommunikation.
Ja, aber es gibt ja auch Vereine, Mike, es gibt ja Vereine, da sind sie schon eingebunden. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Ich glaube auch, um in einem Verein wirklich ganz oben zu stehen und dann zu sagen, so, ich greife jetzt hier mal durch. Das musst du dich auch teilweise echt mal trauen. Und das meine ich ganz im Ernst. Weil, das ist ja schon auch so, dass die dann irgendwie, ja, dass die unter einem wahnsinnigen Druck stehen, insgesamt, diese Verantwortlichen. Ich empfinde es nur so, dass wir lange gehofft haben, dass sich die Kurve selber reguliert, haben wir immer gesagt. Und in einer Zeit, wo die Unterstützung der Fans gefühlt immer wichtiger wird, wo diese Bilder auch toll sind, und das finden wir ja auch alles toll am Fußball, muss man sagen, dass es einige gibt, die immer wieder über die Stränge schlagen. Und es ist ein Punkt erreicht, also wenn du die Szenen gestern gesehen hast, wo du sagst, so geht's nicht weiter. Ne? Und das ist auch kein Einzelfall. Und wir wollen jetzt auch nicht hier eine halbe Stunde jetzt darüber reden, nur da es gestern in Dresden so auffällig diese Szene war zwischen Dresden und Hertha, finde ich, müssen wir es dann heute schon auch mal einfach erwähnen im Podcast.
Haben wir da hiermit gemacht? Es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass wir es gemacht haben. Lass uns doch mal ganz kurz noch sagen, mit 10 Spielern dann aber trotzdem noch 1-0 in Dresden zu gewinnen, ist dann schon auch nochmal ein Meisterstück. Und du hast mich ausgelacht vor einigen Wochen. Ich bleibe dabei, die Hertha kann rein rechnerisch, aber auch energetisch schon noch ein Wörtchen mitreden, auch wenn es um den Aufstieg oder die Relegation geht.
Findest du? Ja, es sind ja nur noch 5 Punkte. Nö, es sind nur noch 5 Punkte bis zum Relegationsplatz. Definitiv. Du hast das sehr früh gesagt. Also Schalke ist einfach sehr robust, gewinnen ihre Heimspiele, holen auswärts einen Punkt, spielen jetzt in Elversberg. Paderborn auch 2 enge Spiele gezogen. Letztes Mal gegen Dresden waren sie eigentlich nicht besser und jetzt auch. Elversberg bleibt oben dabei. Darmstadt hat so ein bisschen 1 Punkt nur aus 2 Spielen. Hannover mal wieder einen Big Point liegen lassen. Aber, ich sage großes Aber, Hertha, wenn sie jetzt vielleicht noch eins gewinnen, dann sind sie ganz nah dran. Und dann kommen die Spiele, wo du weißt, jetzt musst du gewinnen. Sie haben ja jetzt die Siegesserie gestartet, als alle gesagt haben, das war's. Und da bin ich dann mal gespannt, wie sie nervig damit umgehen. Aber wenn sie am Schluss unter den ersten drei sind, dann muss ich sagen, dann sind sie durch und dann bist du das neue Elversberg-Orakel aus der Hauptstadt. Das ist dann Wahnsinn, weil du dich dann auch um die alte Dame gekümmert hast. Aber was ich ganz krass finde, ist, der Abstiegskampf ist geistesgestört. Also ab Platz 10 bis zum letzten Platz sind es wirklich 6 Punkte. Bochum ist wieder voll dabei. Bielefeld mit dem wahnsinnig wichtigen Sieg. Düsseldorf haben wir eigentlich schon verabschiedet gehabt. Die rutschen wieder unten rein. Magdeburg haben wir fast schon abgeschrieben. Die stehen jetzt auf 13. Dresden spielt eine super Rückrunde seit gestern. Auch wieder punktgleich mit dem direkten Abstiegsplatz. Kiel, Tim Walter. Immer so weder Fisch noch Fleisch. Aber irgendwie punkten sie dann auch mal. Fürth war über dem Strich. Also das ist wirklich nichts für Blutdruckpatienten. Das muss man wirklich sagen.
Ja, definitiv nicht. Und ich würde da überhaupt gar keine Prognose wagen. Vor allen Dingen, weil du mit Preußen Münster mit 27 Punkten, auch die haben ja noch die Chance, irgendwie auf 15 ja. zu hüpfen oder auf 14. Also da ist noch lange nicht die Messe gelesen. Aber irgendwie muss man eine gewisse Coolness auch an den Tag legen. So wie zum Beispiel, das fand ich ja völlig, völlig irre, diese Geschichte, weiß nicht, ob du sie mitgekriegt hast. Aber das ausgerechnet der Head Coach von Schalke 04, Muslic, noch mal kurz in so einen kurzen Urlaub geht, einfach mal und die anderen machen lässt, das muss man, glaube ich, auch erstmal machen. Also würdest du bei so einem kurzen
Akku aufgeladen, das ist jemand, der sehr über Energie kommt und sowas, muss man schon sagen, musste dich trauen, aber ich glaube, dass das Frank Baumann auch gut einschätzen kann. Man hat gesehen, der hat geliefert. Edin Dzeko haben sie jetzt, der fehlt ihnen natürlich wahnsinnig. Auch was für eine Geschichte, dass die Bosnier zur WM fahren. Italien zum dritten Mal im Stück nicht, aber das müssen wir vielleicht irgendwann mal besprechen, wenn nicht hinter mir gebohrt wird in der Besenkammer. Aber wie gesagt, wenn dein Trainer die Mannschaft im Griff hat, wenn die Mannschaft auch selber eine gute Hygiene hat und wenn Muslic so ein Verhältnis zu seiner Mannschaft hat, wie das in Schalke ist, finde ich das großes Vertrauen in den leitenden Angestellten und die Mannschaft hat ja heute zurückgezahlt. Finde ich top.
Doch gab es einige Stimmen, die, also vor allen Dingen Fans von Hannover 96, die gesagt haben, typischer Titzfußball, kein Bock mehr, ziemlich angenervt, hättest du wahrscheinlich gewinnen müssen, um noch richtig bei der Musik dabei zu sein. Und Elversberg ist tatsächlich immer noch auf dem Relegationsplatz, also die kriegst du nicht irgendwie nicht darunter. Wie sieht's jetzt aus? Würdest du jetzt schon einen Tipp abgeben wollen? Also Schalke hast dich ja festgelegt, sind durch. Paderborn, genau. Hast du auch gesagt, sind durch.
Nee, nicht durch, aber Paderborn sehe ich gute Chancen.
Wer macht das?
Ich würde im Moment fast sagen, dass die oberen beiden, dass Schalke und Paderborn aufsteigen und Elversberg oder Darmstadt in der Relegation landen. Aber da ich ja nachgewiesenermaßen bis auf diese Saison ein schlechter Tipper bin, würde ich als Fan von Hertha und Hannover noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Aber apropos tippen, weil ich gerade wirklich sehe, dass mir gleich wieder der Stuhl unter mir abgebaut wird. Lass uns doch noch gerade die Champions League tippen, lieber Mike. Real Madrid gegen Bayern München.
Wird klarer als erwartet, wird ein 0-3 für den FC Bayern München.
Boah. Ich sage auch, dass die Bayern beide Spiele gewinnen und sage einen 2-1 Sieg im Bernabeu für die Bayern. Dann Sporting Lissabon gegen Arsenal. Arsenal in Southampton aus dem Pokal ausgeschieden. Also 2 von 4 möglichen sind schon weg. Ich sage, ja. Das gibt ein 1-1 in Lissabon.
Ich glaube, das gibt ein 2-0 für Lissabon.
Oh, Paris gegen Liverpool, was sagst du?
Oh, Liverpool. Paris gewinnt es. 1-0.
Paris gewinnt 2-0. Liverpool ist schlecht drauf. Hat jetzt auch gegen City 4-0 eine richtige Reise bekommen im FA Cup. Also, die sind weit davon entfernt. Und dann haben wir noch Barcelona gegen Atletico Madrid. Das war ja letztes Mal das spektakuläre Pokalhalbfinale. 4-0-0-3. Sage ich Barcelona zu Hause gegen Atletico 3-1. Mit noch einer kleinen Restchance für Atletico. Denen ich das ja insgesamt diesen Wettbewerb mal gönnen würde. Habe ich ja schon oft gesagt.
Hansi Flick ist zu nervös. Ich tippe auf ein 1-3 für Atletico.
Boah, das ist mal ein Knallding. Und dann am Schluss haben wir natürlich noch Celta de Vigo gegen den Sportclub aus Freiburg. Nee, das Hinspiel ist aber in Freiburg. Also, wir haben, Moment, lass mal gerade gucken. Ja, Freiburg gegen Vigo, was sagst du da?
Da bin ich jetzt einfach mal Team Julian Schuster und sage, die schießen die mit 3-0 aus der aus der Dreisam raus.
Also ich sage ganz klar, dass Vigo eine Top-Mannschaft ist. Aber ich glaube, dass Freiburg richtig weit kommen kann in diesem Jahr und sage einen 2-1-Sieg voraus und sage, dass der Sportclub ins Halbfinale kommt.
So, wir sind näher aneinander rangerückt. Muss auch ganz ehrlich gestehen, auch bei den Playoffs bist du, soweit ich das rausgerechnet habe, sind wir da equal. Aber du bist wirklich international dieses Jahr verdammt stark. Ich muss sehr aufpassen, dass der Geysir aus der Vulkaneifel, hab dich schon lange nicht mehr so genannt, dass der da nicht Oberwasser kriegt. Aber man muss ja schon sagen, wer sich jetzt gerade, ich sehe das ja im Hintergrund, den Stuhl noch irgendwie unterm Hintern wegziehen lässt. Hinten hängen noch im Hintergrund die Daunenjacken, die ihn auffangen. Und bei seiner Länge hat er allerdings noch die Gardinenstange zu bewältigen, dass ihm da nichts passiert. Wer sich diesen Gefahren aussetzt und alles aus Mario Götze noch rausgequetscht hat in den 3 Minuten Interview, die ihm zur Verfügung stehen, der braucht heute vor allen Dingen eins, nämlich Eier.
Und ich würde ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, lieber Mike, dass du so mit mir arbeiten musst. Wir haben genau eine Halbzeit geschafft. Ich wünsche allen frohe Ostern, die es morgen hören, für den letzten Tag noch. Dass wir beide das am Sonntagabend zu spät noch hingekriegt haben, finde ich geil von dir. Du bist vom Familienessen aufgestanden. Du siehst österlich aus, du siehst andächtig aus. Das ist mir ein großes Vergnügen. Und damit schenke ich dir Eier.
Oster.
Richtig. Eier. Dicke Ostereier.
Eier.